SRF 2 Kultur.
Wer aus dem Iran kommt und Filme machen möchte, ohne sich mit der Zensur herumzuschlagen, kann das fast überall eher tun als im Iran. Das gilt auch für den iranischen Starregisseur Abbas Kiarostami. Nachdem er seinen letzten Film mit Juliette Binoche in Italien gedreht hatte, ging er für sein jüngstes Projekt noch einen ganzen Schritt weiter. Like Someone in Love hat er in Japan gedreht, mit japanischen Schauspielern und einem ausgefeilten Dialogskript, denn unterhalten konnte er sich mit seinen japanischen Akteuren so gut wie gar nicht. Filmredaktor Michael Sennhauser hat den Film gesehen.
Like Someone in Love. Der Jazzklassiker mit Ella Fitzgerald gibt den Titel und den Ton vor für diesen jüngsten und bis heute fremdartigsten Film von Abbas Kiarostami. Und man darf den Titel wörtlich nehmen, denn alle drei Hauptfiguren benehmen sich zeitenweise wie Verliebte, ohne es wirklich zu sein. Takashi, ein 80-jähriger Professor im Ruhestand, bestellt sich eine 20-jährige Callgirl-Studentin in die Wohnung, so wie es aussieht, vor allem, um für jemanden kochen zu können. Die erste und größte Stärke dieses Films besteht darin, dass wir uns dauernd fragen, wer diese Leute sind, was sie tun und wie sie zueinander stehen. Denn da ist nichts völlig klar, wie sich herausstellt. Die junge Akiko ist liebenswürdig und plaudert mit dem alten Mann, will dann aber schnell ins Bett, weil sie müde ist und am nächsten Tag Prüfungen hat. Er lässt sie alleine schlafen und fährt sie am Morgen zur Uni, bloß um dort auf den eifersüchtigen Freund zu stoßen, der ihn allerdings für Akikos Großvater hält. Und Takashi spielt mit, ohne aktiv zu lügen, mit der Raffinesse und der Abgeklärtheit seines Alters. Tatsächlich beschleicht einen das Gefühl, dass dieser Film so nur in Japan hat entstehen können. Die ausgesuchte Höflichkeit und Liebenswürdigkeit zwischen dem alten Mann und der 20-Jährigen wird in den meisten westlichen Ländern befremdlich wirken. Unser Japan-Bild dagegen bedient die Konstellation bestens. Der Schlüssel zu diesem Film liegt in seinem Spiel mit dem Selbstbild und der Identität der Figuren. Alle drei spielen unterschiedliche Wunschrollen, entweder zur Erfüllung der Wünsche anderer oder aber zur Erfüllung eines eigenen Identitätswunsches. Und dabei irritieren sie sich nicht nur gegenseitig, sondern auch das Kinopublikum, dessen Wunsch nach Eindeutigkeit eben nicht erfüllt wird. Oder fast nicht. Denn am Ende passen die drei Menschen genau in ihren Wunschkonstellationen doch irgendwie zusammen. Nachdem Regisseur Kiarostami den Realitäten des Lebens seinen Tribut gezollt hat, lässt er der Wunscherfüllung dann doch noch ein Türchen offen. Like someone in
love. Jetzt in unseren Kinos. Es war ein Milliardengeschäft. Als vor 4 Jahren die Schweinegrippe grassierte, konnte der Pharmakonzern Roche das Grippemittel Tamiflu weltweit millionenfach verkaufen. Doch bereits damals begann der Streit um die Wirksamkeit des Mittels und um mögliche Nebenwirkungen. Und dieser Streit ist bis heute nicht abgeschlossen. Federführend in diesem Streit um Tamiflu ist die Cochrane Collaboration. Wer steht hinter dieser Gruppe, die es wagt, sich mit Roche anzulegen? Die Frage geht an Wissenschaftsredaktor Pascal Wieber.
Die Cochrane Collaboration ist eine gemeinnützige Organisation, benannt nach dem britischen Arzt und Wissenschaftler Sir Archibald Cochrane. Und sie ist dezentral und eher lose organisiert. Mittlerweile arbeiten aber immerhin weltweit rund 30.000 Forscher, Ärzte und andere Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen für diese Cochrane Collaboration. Das wichtigste Produkt der Organisation sind die sogenannten systematischen Übersichtsarbeiten. Die Cochrane Collaboration bündelt also die unzähligen Studien, die zu bestimmten Medikamenten und Therapien veröffentlicht werden und berechnet daraus, ob es tatsächlich genügend Anhaltspunkte gibt, dass das jeweilige Medikament, das sie untersuchen oder die Therapie den Patienten auch wirklich etwas nützt. Vor 20 Jahren, von Idealisten gegründet, genießt diese Cochrane Collaboration heute einen ausgezeichneten Ruf und ist so etwas wie das Gütesiegel in der Medizin.
Warum braucht es denn so ein Gütesiegel überhaupt? Wäre es nicht eigentlich die Sache der internationalen und nationalen Zulassungsstellen?
Nun, gerade der Fall Tamiflu zeigt, dass es die Cochrane Collaboration wohl dringend braucht. Denn als diese versuchte, alle verfügbaren Studien zu Tamiflu ausfindig zu machen, haben die beteiligten Forscher bemerkt, Roche hat einen Teil der Daten zu Tamiflu nur sehr summarisch oder gar nicht veröffentlicht. Und die Cochrane Collaboration behauptet gerade jene Daten, die für Tamiflu eben ungünstig ausgefallen sind. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann haben einige Zulassungsstellen entweder auch nicht alle Daten zu Gesicht bekommen oder aber sie haben sie nicht in ihre Beurteilung mit einbezogen. Seit 2009 kämpft deshalb die Cochrane Collaboration dafür, an die Patientendaten heranzukommen, um eine unabhängige Prüfung von Tamiflu vornehmen zu können.
Nun hat ja Roche gerade bekannt gegeben, ein unabhängiges Gremium einsetzen zu wollen, das den Zugang zu Patientendaten für wissenschaftliche Zwecke gewähren soll. Führende Vertreter der Cochrane Collaboration sind trotzdem nicht begeistert. Warum nicht?
Nun, sie sehen darin eine weitere Verzögerungstaktik seitens Roche. Außerdem hat Roche die Experten für das Gremium selber ausgesucht, die Bedingungen für die Herausgabe dieser Daten festlegen soll. Die Cochrane Collaboration und mit ihr mittlerweile das renommierte Fachjournal The British Medical Journal fordern eben aber eine bedingungslose Einsicht von gänzlich unabhängiger Seite.
Der Streit um Tamiflu dauert nun schon 4 Jahre. Da braucht es einen langen Atem, um dran zu bleiben. Da stellt sich die Frage, wie finanziert sich denn diese Cochrane Collaboration?
Zu einem kleinen Teil aus den Lizenzgebühren für die Nutzung der Datenbank mit diesen Übersichtsarbeiten. Den größeren Teil müssen die beteiligten Forscher aber selber auftreiben. Die einzige Bedingung, sie dürfen kein Geld von der Industrie oder von anderen Akteuren annehmen, die die Unabhängigkeit eben gefährden könnten. Unter den Geldgebern sind nationale Regierungen, internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, Universitäten, Krankenhäuser, private Stiftungen oder auch persönliche Spender.
Informationen von Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber. Die Kunst zu sterben. Ars Morendi. Zu diesem Thema hat die Basler Theatergruppe Capri Connection vor 2 Jahren in Zusammenarbeit mit der Schola Cantorum Basilensis der Basler Hochschule für Alte Musik einen vielbeachteten Musiktheaterabend erarbeitet. Nun versuchen sie, an diesen Erfolg anzuknüpfen mit Ars Vivendi, der Lebenskunst. Dagmar Walser war gestern in der Kaserne Basel bei der Premiere. Wie wird sie denn nun auf die Bühne gebracht, die Lebenskunst?
Ja, auf der Bühne ist eine Art Hütte angedeutet, die Wände fehlen und darin lebt ein Aussteiger ganz in der Natur in einem Funkloch, damit beschäftigt, seine eigene Wasserversorgung zu gewährleisten. Er kriegt einen Besuch von 3 Städtern, Neurotikern, die etwas Neues, etwas anderes erfahren wollen, kurz dem hektischen Alltag entfliehen, zur Ruhe kommen, neuen Sinn finden wollen sie, was dann natürlich nur teilweise klappt.
Lebenskunst also eher als eine Sehnsucht, eine Kunst, die uns abhanden gekommen ist. Was passiert denn in dieser Hütte, die Sie da gerade erwähnt haben?
Ja, es wird viel geredet und dabei sprechen Außenfiguren ganz unterschiedliche Textsorten, während der Aussteiger quasi eine Vorlage im realen Leben hat, also seine Texte auf einem Interview mit einem realen Aussteiger basieren, mischen sich bei den anderen Figuren Filmzitate, Woody Allen etwa, Texte aus der Soziologie, der Kunsttheorie mit fast Soap-ähnlichen, alltäglichen Stellen. Und interessant daran ist, und das ist mir eigentlich auch im Nachhall nochmal deutlicher geworden, dass einem das alles fast schon beängstigend bekannt vorkommt und eben überhaupt keine Brüche produziert, dieses angelesene Wissen, dieses Referieren von Lebensweisheiten, diese rhetorische Klugheit, die ganz offensichtlich nicht zum Glück dieser Figuren führt oder es ihnen eben leichter machen würde, miteinander umzugehen, also gut umzugehen. Und das ist interessant, allerdings als dramatisches, theatrales Element weniger giebig, weil es eben keine Reibung gibt. Und darum erschöpft sich diese Glückssuche, zumindest auf der inhaltlich-szenischen Ebene, dann auch rasch. Und was bleibt, und das macht durchaus Spaß, ist vor allem eine große Spiellust.
Sie haben jetzt vom Sprechen gesprochen. Auch dieses Mal ist die Schola Cantorum Basiliensis dabei. Dagmar Walser, bringt denn die Musik etwas mehr Spannung in den Abend?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil an diesem Abend quasi der Konterpart zu dem Gequatsche der Figuren. Am Anfang bildet die Musik, es sind vor allem Lieder aus dem frühen italienischen Barock, wie die Folie, auf der alles stattfindet. Es ist eine wunderschöne Musik, es sind Lieder, die einem tatsächlich das Herz öffnen, die für das Lebensglück, die Lebenskunst schlechthin stehen. Und typischerweise ist es auch so, dass die Sinnsuchenden in der Hütte am Anfang diese Sänger und Sängerin gar nicht wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen können, obwohl sie mitten unter ihnen sind.
Doch im Laufe des Abends kommen sie dann zusammen, die Musik und das Theater?
Ja, es gibt eine Annäherung. Die Sänger und Sängerinnen drängen auch physisch mit ihren Instrumenten immer dichter an die Hütte heran, bis sie drin Platz nehmen. Das ist eine der berührendsten Szenen, wo sich tatsächlich Musik und Theater tun und denken, quasi vorsichtig die Hand geben, überhaupt anfangen, sich wahrzunehmen und eben auch klar machen, dass vielleicht im Zuhören, im Erlebnis auch der Erkenntnisgewinn liegen könnte. Aber dann am Schluss reisen die Städter wieder ab, leicht irritiert vielleicht, aber wahrscheinlich unverändert und die Musik bleibt im Funkloch zurück.
Ansprechen wird man ihn weiterhin mit seiner Heiligkeit. Seinen Siegelring darf er behalten, nicht aber den Petrusring. Der wird zerstört, als Zeichen dafür, dass Papst Benedikt XVI. Nicht mehr regiert. Heute Abend um 20 Uhr wird er von seinem Amt zurücktreten. Und es dürfte noch einen Moment brauchen, bis sich die katholische Kirche aus ihrer Schockstarre wieder lösen kann, in der sie sich gerade befindet. Denn dieser Rücktritt stellt eine wirklich einmalige Situation dar, mit der nicht einfach umzugehen ist, wie Judith Wipfler berichtet.
So etwas wie heute hat es noch nie gegeben in der römisch-katholischen Kirche. Die Kirchengeschichte kannte bisher nur einen Papstrücktritt, und zwar den von Cölestin V. vor gut 700 Jahren. Jener Rücktritt damals war aber ganz und gar anders, erklärt der Jesuit Franz Xaver Hierstand.
Weil dieser Cölestin damals, modern gesagt, aufgrund von Mobbing zurücktreten musste, ein veritables politisches Powerplay damals stattfand und heute Benedikt XVI. Wirklich aus geistlichen Gründen zurücktritt, in großer Freiheit vor Gott und gegenüber seinem Gewissen.
Und das ist eben so noch nie dagewesen. Aber nicht nur deshalb ist dieser Rücktritt so historisch. Er ist es auch, weil mit dem Papstamt auch andere Grundfesten der römisch-katholischen Kirche ins Wanken geraten könnten. Dieser Rücktritt bringt Bewegung in Kirche und Kurie, zwingt jetzt dazu, das Papstamt und die gesamte Selbstorganisation der römisch-katholischen Kirche zu überdenken. Was die einen als Chance und Befreiung erleben, macht anderen in dieser Kirche Angst.
Ja, es gab sicher auf der ganzen Welt Katholikinnen und Katholiken, die einen solchen Amtsverzicht als blasphemisch betrachteten. Nun macht der Papst, der Inbegriff der Repräsentant der Katholizität, diesen Schritt selber. Das ist einerseits befreiend, aber andererseits auch zutiefst irritierend.
Allein wie man mit einem Papst im Ruhestand und einem nun neu zu kürenden Papst, also mit zwei gleichzeitig lebenden Personen umgehen soll, verunsichere, weil es keine Rituale dafür gibt, keine liturgischen Traditionen.
Ein Papst wird gleichsam eingekleidet und da schauen Millionen von Menschen zu, aber das Ritual, dass er wieder ausgezogen wird, das existiert kaum.
Und deshalb könnte es im schlimmsten Fall sogar zu neuen Schismen, also Abspaltungen kommen, fürchtet Hierstand. Wenn nämlich einige Gläubige den neuen Papst nicht akzeptieren wollen, weil der alte noch lebt.
Und das scheint mir ebenfalls eine noch nicht absehbare Bewegung, die hier eingeleitet werden kann.
In Bewegung haben sich jetzt aber bereits Hunderttausende Pilger gesetzt, die gestern und heute den alten Papst Benedikt noch einmal sehen wollten.
Diese Reise jetzt nach Rom von vielen Menschen ist für mich ein Ausdruck der Hilflosigkeit auch angesichts der symbolischen Neuartigkeit dieses Amtsverzichts.
Der wird nun das Bild vom Papst verändern und wohl auch seine Rolle.
Dadurch verändert sich die Auffassung dieses Amtes und dadurch verändert sich auch der Mythos.
Den Mythos vom Papstamt in die irdische Realität zurückzuholen, das erachten viele als bitter nötig. Damit würde aber noch einiges andere mehr in Gang kommen. Weitere historische Veränderungen in der römisch-katholischen Kirche. Ausgelöst, ausgerechnet von Benedikt dem 16., der mit seinem Rücktritt schon heute in die Geschichte eingeht.
Lassen Sie das Theater nicht baden gehen. Das ist einer der Slogans, mit dem das Kurtheater Baden derzeit um Zustimmung für den Umbau wirbt. Dieser Umbau ist der erste überhaupt und das Theater ist immerhin 60 Jahre alt. Entsprechend wird es nicht ganz billig. Die Stadt Baden muss am 3. März über einen Anteil von 20 Millionen Franken abstimmen. Stefan Ulrich.
Die Technik ist völlig veraltet, es gibt keine richtige Heizung, die Toiletten und die Künstlergarderoben könnten aus dem Museum stammen. Es ist klar, das Kurtheater Baden ist in einem schlechten Zustand. Seit dem Bau in den 50er Jahren gab es nur Pinselrenovationen. Für total 35 Millionen Franken soll das Theater jetzt praktisch neu gebaut und auch noch vergrößert werden. 20 Millionen Franken davon zahlt Baden selber, über diesen Betrag muss das Volk abstimmen. Ein Komitee mit vielen prominenten Namen aus der Badener Politik und Kultur wirbt für ein Ja. Das Kurtheater sei nicht nur für die Stadt wichtig, sondern für den ganzen Aargau. Es sei die einzige Bühne im Kanton, die alle Arten von Theater zeigen könne, also Sprech- und Musiktheater ebenso wie Tanz und Oper. Das zweite Hauptargument für ein Ja ist die Architektur. Das Kurtheater hat ein berühmtes Glasfoyer, gebaut hat es die Architektin Elisabeth Sachs. Das Foyer wie auch der Theatersaal sind unter Denkmalschutz. Ein Komitee gegen die Sanierung gibt es in Baden nicht. Kritik kommt aber von Einzelpersonen. Sie fragen, warum man über das Geld abstimmt, bevor überhaupt das Bauprojekt aufgelegen sei. Man verkaufe dem Volk die Katze im Sack, so der Vorwurf. Zu hören ist auch, das neue Kurtheater sei zu groß geplant. Die Kritiker verstehen zum Beispiel nicht, warum es eine Probebühne braucht in einem Theater, das nur Gastspiele zeigt. Und die neue Hinterbühne sei so groß, dass die Rückseite des Kurtheaters nach dem Umbau aussehe wie eine riesige Staumauer. Diese Kritik hört man in Baden aber nur leise. Man kann davon ausgehen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 3. März Ja sagen zur Sanierung ihres Kurtheaters und das auch noch recht deutlich.
Apropos Kulturgut aus Frankreich. Wetten, dass Sie schon einmal mit einem französischen Philosophen Kaffee oder Tee getrunken haben? Wenn Sie die Zuckersäckchen zu diesen Getränken gereicht werden, nicht konsequent ignorieren, ist Ihnen mit Sicherheit auch schon mal ein Gedanke von Blaise Pascal untergekommen. Es lohnt sich, Blaise Pascal genauer kennenzulernen. Und sehr gut eignet sich dafür eine sorgfältig kommentierte Neuausgabe seiner Pensées. Barbara Basting stellt sie vor.
Der Mensch ist ein denkendes Schilfrohr. Das ist eines der bekanntesten Bilder von Blaise Pascal. Und er meint damit, dass die menschliche Existenz zwar ebenso gefährdet und zerbrechlich ist wie ein Schilfrohr, aber zugleich eben auch mehr. Und dieses Mehr verdankt sich der Tatsache, dass der Mensch denken kann. Denken ist also aus der Perspektive Pascals als Trost zu verstehen. Blaise Pascal hatte selber den Trost nötig, denn er war zwar hochbegabt, aber zugleich kränkelte er seit seiner Kindheit und neigte später zu Depressionen. Ein Wendepunkt in seinem Leben war ein religiöses Erweckungserlebnis. Trotz seiner Hinwendung zum Glauben war er aber ein wacher Kritiker der damals sehr mächtigen Jesuiten und machte mit entsprechenden Streitschriften, die sogar verboten wurden, Furore. Als Verteidiger des Christentums jedoch rief er selber auch hochkarätige Gegner wie Voltaire oder später Nietzsche auf den Plan. Pascal war aber nicht nur Philosoph, sondern auch ein begabter Mathematiker. Für seinen Vater, einen hohen Steuerbeamten unter Kardinal Richelieu, erfand er eine der ersten Rechenmaschinen, die Pascaline. Die Kluft zwischen Religion und mathematischer Rationalität, die Pascal zu überbrücken versuchte, war typisch fürs 17. Jahrhundert, in dem er lebte. Die Pensée nun, zu Deutsch Gedanken, sein berühmtestes Werk, sind unvollendet geblieben, denn Pascal starb 1662 nach schwerer Krankheit mit gerade mal 39 Jahren. Die Pensée hinterließ er als riesigen Zettelkasten. Sie haben eine höchst spannende Editionsgeschichte hinter sich. Lange glaubte die Nachwelt, dass Pascals Zettelkasten ein Zettelkasten sein sollte. Im 20. Jahrhundert jedoch begann man eine Systematik dahinter zu vermuten. Und seither kümmern sich die Gelehrten um die richtige Ordnung in Pascals Zettelkasten. Dabei stellte sich heraus, dass die Pensée tatsächlich eine Verteidigung des Christentums sind. Und als solche riefen sie bis in unsere Gegenwart die unterschiedlichsten Interpretationen hervor. Das alles und noch viel mehr erfährt man aus der von Eduard Zwierlein reich kommentierten Ausgabe der Pensée, die Suhrkamp nun neu aufgelegt hat. Sie bietet selber eine geordnete Fassung der Pensée an, damit man diese mal wieder im größeren Zusammenhang und nicht nur auf Zuckerbeutelchen nachlesen kann. Religion hin oder her, Pascals scharfe Analyse des menschlichen Daseins hat an Aktualität nichts verloren, auch wenn sie meist sehr illusionslos ist, wie eine seiner knappen Sentenzen verdeutlicht. Alles, was unbegreiflich ist, besteht dennoch weiter.
Die von Barbara Basting nicht nur für lesenswert, sondern auch für erschwinglich befundene Ausgabe mit Gedanken von Blaise Pascal ist bei Suhrkamp erschienen.
Die beiden iranischen Schauspieler Kambosia Bardovi und Mariam Mokhadam können künftig nicht mehr zu Filmfestivals ins Ausland reisen. Ihnen wurde nach ihrer Rückkehr von der Berlinale die Pässe entzogen, wie die Agentur Rendezvous meldet, die für den Regisseur Jafar Panahi zuständig ist. Die beiden Darsteller wirkten in Panahis Film «Geschlossener Vorhang» mit, der soeben beim Filmfestival in Berlin mit dem Goldenen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. Jafar Panahi steht in seiner Heimat unter Hausarrest und hat Berufsverbot, daher drehte er den Film heimlich und konnte bei der Filmpremiere in Berlin nicht selbst anwesend sein. Das iranische Kultusministerium hat die Produktion seines Films als illegal bezeichnet und gegen die Auszeichnung protestiert. Der US-amerikanische Pianist Van Cliburn ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Van Cliburn galt früh schon als Wunderkind und gewann in den 50er Jahren, mitten im Kalten Krieg also, als erster Amerikaner den internationalen Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau. Seine Einspielung des ersten Klavierkonzerts von Tschaikowski erreichte Platin-Status und wurde zu einem der erfolgreichsten Klassikalben überhaupt. In seiner Heimat Texas wird Van Cliburn zu Ehren alle 4 Jahre ein internationaler Klavierwettbewerb ausgetragen. Der nächste ist für diesen Sommer geplant.
Preise für Autoren gibt es viele, Preise für diejenigen, die ihre Bücher realisieren, hingegen nicht. Eine wichtige Auszeichnung für Verlage ist der Kurt-Wolf-Förderpreis. Die NZZ porträtiert heute den diesjährigen Preisträger. Irin Grüter hat die Feuilletons gelesen.
Noch gar kein Jahr alt ist der Verlag, der dieses Jahr den Kurt-Wolf-Förderpreis erhält. Er heißt Binoki, hat seinen Sitz in Berlin-Kreuzberg und das Ziel, türkische Gegenwartsliteratur zu deutschen Übersetzungen zu verhelfen. Dahinter stehen 2 Schwestern, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, Inci Bürhanje und Selma Wels. Aufgewachsen sind die beiden in Süddeutschland als Kinder türkischer Eltern. Und angefangen hat alles mit einer Bücherkiste, die ihre lesebegeisterte Mutter von Izmir nach Pforzheim schleppte. Darin gründet die Liebe der Kinder zur Literatur. Doch daneben bringen die Schwestern vom Studium her auch noch handfestes juristisches und betriebswirtschaftliches Wissen mit. Beim Verlagsprogramm lassen sie sich von ihren Interessen leiten und auf dem Programm steht: Achtung, klischeefreie Zone. Mit anderen Worten, es kommen nicht nur Bücher über Zwangsverheiratungen und Ehrenmorde ins Programm.
Soweit das Programm des preisgekrönten Literaturverlags Binoki in der NZZ. Jetzt zu einem Buch, das nicht aus literarischen Gründen Aufmerksamkeit erregt. Was schreibt die FAZ zum Enthüllungsbuch Belle et Bête von Marcela Jakub?
Nicht viel Erfreuliches. Dass es überhaupt so viel Wind um dieses Buch gibt, hat wohl mit Sensationslust zu tun. Die Autorin Marcela Jakub hat sich auf eine Affäre mit Dominique Strauss-Kahn eingelassen, dem früheren Chef des Internationalen Währungsfonds, der von einem Zimmermädchen in einem Hotel beschuldigt wurde, Sex erzwungen zu haben. Danach hatte Jacques Coupe ein Plädoyer zu seiner Verteidigung gehalten und ihn als Opfer feministischer Hysterie bezeichnet. Dadurch kam sie in Kontakt mit ihm und begann selbst ein Verhältnis mit ihm. Darüber hat sie jetzt ein Buch geschrieben, voller unschöner, intimer Details. Dagegen hat Strauss-Kahn wiederum geklagt, er wollte das Buch verbieten lassen. Jetzt ist das merkwürdige Urteil gefallen, das Buch wird nicht verboten. Doch die Autorin muss eine hohe Geldstrafe zahlen und der Verlag muss auf den Umschlag drucken, dass der Inhalt die Privatsphäre von Strauss-Kahn verletze. Mit der logischen Folge, dass das Buch bei den Amazon-Vorbestellungen auf Platz 1 liegt.
Sekunden Wissen.
Mit David Schwab.
Kein Rauschen, kein Knistern. Bequem in der Hand, bequem in der Bedienung, elegant und buchstäblich glanzvoll. Das ist die CD, so hat sie den Musikmarkt revolutioniert und einer ganzen Generation die Musik vorgespielt. Nichts hat sie aufhalten können, nicht einmal die Skepsis gegenüber dem digitalen, vermeintlich seelenlosen Klang. Nach 6 Jahren hatte sie die Langspielplatte in den Verkaufszahlen überholt und um die Jahrhundertwende wurden allein in der Schweiz täglich über 50.000 CDs verkauft. Das war die goldene Zeit der silbernen Scheibe. Die ist vorbei. Heute stellt sich die Frage, wie lange noch CD? Nicht nochmals 30 Jahre, so viel steht fest, vielleicht nicht mal mehr 5. Die Verkäufe brechen weltweit ein. Auch in der Schweiz haben in den letzten Monaten ein paar größere CD-Läden dicht gemacht. Download und Streaming sind am Überholen. Trotzdem, wer die CD schon heute totsagt, ist wohl etwas voreilig. Denn entgegen allen Trends, hin und wieder gehen auch heute noch neue CD-Läden auf, meist kleine mit einem handverlesenen Angebot. Und auch unter den Labels gibt es viele kleine und junge, die CD um CD produzieren und damit Geld verdienen. Allein aus dem Klassikbereich können wir hier auf SRF 2 Kultur noch immer ohne weiteres jeden Tag eine Neuerscheinung vorstellen. Und vor allem, noch zeichnet sich im Dschungel von Datenformaten und mobilen Endgeräten kein neuer Standard ab, der eine Generation oder auch nur eine halbe Bestand haben und damit das Erbe der CD antreten könnte. Und solange die Tonträgerindustrie hier keinen Durchbruch erzielt, hat die elegante Silberscheibe gute Chancen, noch ein paar weitere Runden zu drehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.